NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zu unserer Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse am heutigen Mittwoch, unter anderem mit folgenden Themen: Verwaiste Startbahnen, verschlossene Kita-Türen, erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Überraschender Wechsel an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes, der Neue ist ein Mann von draußen. Einigung über Rückstellungen für Atommülllagerung, Finanzierungskommission legt Empfehlungen vor. Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Subventionen für den Elektroautokauf, Regierung verständigt sich auf Zuschussregeln. Isolationshaft für Salah Abdeslam, Belgien liefert Paris-Attentäter an Frankreich aus, Prozess gegen Terrorgruppe, Münchner Oberlandesgericht verhandelt über die Old School Society. Und im Sport blicken wir nach Madrid, wo Bayern München heute Abend in der Champions League gegen Atletico antritt. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Noch liegen Gewerkschaft und Arbeitgeber im öffentlichen Dienst mit ihren Vorstellungen weit auseinander. Bei den Tarifverhandlungen, die morgen in die dritte Runde gehen, fordert Verdi 6% mehr für die Beschäftigten im Bund und bei den Kommunen. Die Arbeitgebertarifgemeinschaft hat 3% angeboten. Grund genug für die Gewerkschaft, heute erneut zu umfassenden Warnstreiks aufzurufen. Mit welchen Folgen, schildert Michael Obermeier.
Verwaiste Bushaltestellen, menschenleere U-Bahn-Stationen. Der öffentliche Nahverkehr war heute zumindest in Nordrhein-Westfalen weitestgehend lahmgelegt. Doch trotz der Tatsache, dass sich die meisten heute Morgen einen anderen Weg zur Arbeitsstelle ausdenken mussten, Verständnis für die Streikenden war zum größten Teil vorhanden.
Ich gehe jetzt gleich zu Fuß zur Arbeit. Bis hierhin mit der Bahn. Ich laufe jetzt ungefähr 20 Minuten.
Ich habe gestern erfahren, dass es heute ist und bin mit dem Fahrrad zum Bahnhof gekommen. Ja, angenehm war es nicht, ne? Aber günstiger als ein Taxi.
Ja, ist schon verständlich, dass sie streiken. Ich meine, verdienen nicht viel, haben auch eine schwere Arbeit.
Ich bin zu Fuß gekommen zum Hauptbahnhof. 15 Minuten. Ja, ich denke, der letzte Streik ist nicht allzu lang her und mittlerweile nervt es ein bisschen.
Man hatte es kommen sehen und deshalb hatte man sich auch innerlich darauf vorbereiten können. Piloten waren in der Vergangenheit mehrmals für ihre Interessen in den Ausstand getreten. Flüge fielen reihenweise aus. Mittlerweile weiß man als Fluggast, wie man mit so einer Situation umgeht. Die Lokführer hatten die Loks in den Depots stehen gelassen. Hunderttausende mussten sich daraufhin überlegen, wie sie ihren Arbeitsweg organisieren. Kindergärten waren wochenlang geschlossen und die Eltern haben die, wenn auch nervenaufreibende, kitalose Zeit trotzdem überstanden. Von daher hielten sich Aufregung oder Empörung über den kurzen Warnstreik eher in überschaubaren Grenzen. Zentraler und bundesweiter Streikschwerpunkt waren allerdings heute 6 große deutsche Verkehrsflughäfen. In Frankfurt, München, Düsseldorf, Köln, Bonn, Hannover und Dortmund gingen beispielsweise die Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste in den Ausstand. Gepäckverladung und die Abfertigung der Flieger kamen ins Stocken. Die wenigen Fluggäste, die trotz Streikankündigung in die Terminals gekommen waren, nahmen es mit Fassung. Die meisten vom Streik betroffenen Passagiere waren eh schon im Vorfeld von ihrer Fluggesellschaft darüber informiert worden, dass ihr Flug gestrichen worden war. Es gab allerdings doch einen Aufreger. Am Köln-Bonner Flughafen hatten sich die Mitarbeiter der Flughafenfeuerwehr mehrmals teilweise ihren streikenden Kollegen angeschlossen und legten damit den kompletten Flugbetrieb lahm. Denn wenn die Feuerwehr des Flughafens nicht einsatzbereit ist, dann darf auch kein Flieger starten oder landen. Schützenhilfe bekamen die streikenden Flughafenmitarbeiter übrigens auch von unerwarteter Seite. Frauke Bendukat von Verdi freut sich.
Die UPS-Piloten haben sich solidarisiert, sodass sie ebenfalls mit uns 24 Stunden im Streik sind.
Und so hatte der Flughafenstreik von Verdi sogar noch internationale Auswirkungen. Denn Köln-Bonn gilt als wichtige Drehscheibe für das amerikanische Frachtunternehmen. Da dürfte heute so manches Paket auf seinem Weg nach Asien oder Nordamerika liegen geblieben sein. Viele der Streikaktionen wurden am Nachmittag beendet. Nur der Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen und der Köln-Bonner Flughafen haben noch bis in die Nachtstunden mit den Streiks zu tun. Fraglich, ob am nächsten regulären Arbeitstag, also morgen, gleich alles wieder glatt laufen wird.
Michael Obermeier berichtete. Dass es an der Spitze des Nachrichtendienstes BND einen vorzeitigen Wechsel geben würde, war nun wirklich nicht erwartet worden. Gerhard Schindler, der derzeitige Präsident, geht Mitte des Jahres in den Ruhestand. Nachfolger wird der Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium, Bruno Kahl. Es gehe darum, den veränderten sicherheitspolitischen Herausforderungen zu begegnen, so die Begründung der Bundesregierung. Was konkret damit gemeint ist, erläutert Anna Engelke.
Zu den großen Herausforderungen des BND gehören der Kampf gegen den internationalen Terrorismus und Cybersecurity, also die Gefahr vor Terrorangriffen aus dem Internet. Weitere Aufgaben sind der Umzug des Auslandsgeheimdienstes vom bayerischen Pullach nach Berlin und die Konsequenzen aus den Arbeiten des NSA-Untersuchungsausschusses. Diese Herausforderungen soll nun ab diesem Sommer der 53-jährige Bruno Kahl anpacken. Gerhard Schindler geht mit 63 Jahren und damit 2 Jahre früher als geplant in den Ruhestand. Nicht ohne warme Worte seines bisherigen Vorgesetzten, Regierungssprecher Seibert.
Der Chef des Bundeskanzleramtes, Bundesminister Peter Altmaier, dankt Präsident Schindler für seine langjährige, verdienstvolle Arbeit an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes seit 2012.
Laut Nachrichtenagentur dpa soll Schindler sich allerdings nicht freiwillig zurückziehen. Dem 63-Jährigen sei nahegelegt worden, sein Amt aus alters- oder gesundheitlichen Gründen niederzulegen. Dies habe Schindler aber abgelehnt. Der Bundesregierung war heute daran gelegen, den Wechsel an der Spitze des BND nicht als plötzliche Entscheidung darzustellen, sondern als geplante. Dass es die Idee, den Verwaltungsjuristen Bruno Kahl zum neuen Chef des Bundesnachrichtendienstes zu machen, schon länger gibt, bestätigte Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel von der SPD.
Ich glaube, das erste Mal habe ich darüber mit Herrn Altmaier vor 4 Wochen geredet.
Gabriel sagte, die SPD sei mit der Neubesetzung des Chefpostens einverstanden. Bruno Kahl ist seit 20 Jahren ein enger Mitarbeiter von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Darauf wurde heute in einigen Medienberichten hingewiesen. Nach dem Motto, der mächtige CDU-Politiker Schäuble habe seinen langjährigen Vertrauten im BND untergebracht, damit dort als Konsequenz aus der NSA-Abhöraffäre nicht zu viel reformiert werde. Schäuble selbst wies das heute zurück.
Nur, dass kein falscher Eindruck entsteht. Herr Altmaier hatte mir das vorher gesagt, dass er, also bevor er mit Herrn Kahl gesprochen hat. Und ich habe Herrn Kahl so positiv beurteilt, wie meine Erfahrung mit ihm ist. Aber ich habe an der Entscheidung trotzdem nicht mitgewirkt.
Kanzleramtsminister Altmaier und der künftige BND-Chef Kahl kennen sich ebenfalls schon länger. Die beiden haben unter anderem zusammengearbeitet, als Peter Altmaier parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium war. Die geplante Ablösung finden die Grünen zwar konsequent, vermuten aber dahinter den Versuch der Bundesregierung, um gesetzgeberische und strukturelle Reformen beim BND herumzukommen. Aus Regierungskreisen hieß es heute, es sei geplant, das BND-Gesetz bis Ende des Jahres zu verabschieden.
Wer zahlt für den Atommüll, der auch nach der Stilllegung der deutschen Kernkraftwerke noch Jahrzehnte, ja jahrhundertelang sicher gelagert werden muss? Eine Kommission mit Vertretern aus Politik und Versorgungsunternehmen hat sich heute in Berlin auf eine Lösung geeinigt, die vorsieht, die Zwischen- und Endlagerung in staatliche Hände zu überführen, gegen eine Zahlung von gut 23 Milliarden Euro von Seiten der Atomkraftwerksbetreiber. Eine Lösung, die nicht bei allen auf Gegenliebe stößt.
Der Protest war übersichtlich, aber laut zu hören heute früh vor dem Bundeswirtschaftsministerium. Und irgendwie war klar, egal was da heute vorgestellt wird von der Atomkommission, es würde immer ein Kompromiss sein. Zu gegensätzlich seien die Interessen, sagte einer der Vorsitzenden der Atomkommission, der CDU-Mann Ole von Beust.
Auf der einen Seite dem Interesse der Gesellschaft, des Staates, der Steuerzahler, hier eine Lösung zu finden, die langfristig die Aufgaben oder die Finanzierung sichert. Denn wenn das nicht der Fall wäre, müsste letztlich der Steuerzahler haften. Auf der anderen Seite aber auch die Interessen der großen Energieversorger, der großen 4 in diesem Fall, denen es unterschiedlich gut geht, um das mal so auszudrücken, wo es auch wichtig war, eine Lösung zu finden, die denen die Kraft zu überleben und zu weiteren Investitionen aufrechterhält.
Es ist also ein Kompromiss geworden und noch haben die Energieunternehmen nicht definitiv zugestimmt. E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall sollen gut 23,3 Milliarden Euro in einen staatlichen Fonds zahlen. Der Fonds muss dann reichen, um die Zwischen- und die Endlagerung des Atommülls zu finanzieren. Für eventuelle Mehrkosten kommt der Steuerzahler auf. Der Rückbau und die Stilllegung der Atomkraftwerke liegt weiter in der Hand der Konzerne und soll aus deren Rücklagen bezahlt werden. Einstimmig haben die 19 Mitglieder der Atomkommission Ja gesagt zu dieser Lösung. Für den zweiten Vorsitzenden, den SPD-Mann Matthias Platzeck, ein gutes Zeichen.
Die Einstimmigkeit von Rot über Grün, über Schwarz, Gelb, über Verbände, über, ich sag mal, von Grillo vom BDI bis zu Hoffmann vom DGB, wenn dann alle zustimmen, dann kann man zumindest davon ausgehen, bei 19 Mitgliedern der Kommission, dass das auch nicht ganz schlecht gelungen ist.
Trotzdem blieb die Kritik nicht aus. Die Atomkonzerne könnten sich so von der Verantwortung für die Endlagerung freikaufen, kritisierten Umweltverbände. Jochen Steil von der Anti-Atom-Lobby ausgestrahlt sagte:
Das Ergebnis der Kommission ist wirklich verheerend, weil am Ende wirklich das Risiko die Allgemeinheit trägt, die Steuerzahler. Die Verantwortung für den Atommüll liegt in Zukunft bei der Gesellschaft, liegt nicht mehr bei denen, die diesen Müll verursacht haben und die damit Milliardensummen verdient haben.
Außerdem würde das Geld aus dem Fonds längst nicht reichen, um die Endlagerung zu bezahlen. Auf die Frage an die Vorsitzenden der Atomkommission, ob der Kompromiss nicht nur der Spatz in der Hand und nicht die Taube auf dem Dach sei, sagten Ole von Beust und Jürgen Trittin:
Was mit dem Spatz in der Hand ist und der Taube auf dem Dach, ist mit jedem Kompromiss doch so. Wenn ich weiß, ich kann nicht das Maximum erreichen, weil es diejenigen ihrer Zahlungsfähigkeit gefährden würde, die zahlen sollen, muss ich irgendwo einen Kompromiss finden. Aber es ist schon ein fetter Spatz, finde ich, und kein schlanker.
Das Ergebnis rechtfertigt alle Mühen und ich freue mich über die Wachtel in der Hand.
Jens Wiening berichtete aus Berlin. Die Einigung in der Kommission zur Finanzierung des Kernenergieausstiegs kommentiert Thorsten Huhn.
Am Ende siegte glücklicherweise die Vernunft. Die 19 Mitglieder der Atomausstiegskommission rauften sich zusammen. Vertreter von Wirtschafts- und Umweltverbänden schafften es am Ende, sich zu verständigen. Das ist sicherlich auch den drei Vorsitzenden der Kommission zu verdanken: Ole von Beust, Matthias Platzek und Jürgen Trittin. Die vier Energieversorgungsunternehmen E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW, auch als Atomkonzerne bezeichnet, sollen für die strahlende Hinterlassenschaft der Kernenergie zahlen. Das ist richtig so. Richtig ist aber auch, dass man die Unternehmen nicht überfordern darf, denn sie stehen zum Teil auf wackeligen Füßen. Sie haben zu lange auf die Kernkraft gesetzt und die Energiewende verschlafen. Mühsam steuern sie jetzt um. Würde man sie überfordern, könnte das ihr Ende bedeuten. Und das will man nicht, denn an den Firmen hängen viele tausend Arbeitsplätze. Der Kompromiss trägt dem Rechnung. Wird das zurückgelegte Geld, 23 Milliarden Euro sind es zurzeit, reichen? Das weiß im Moment niemand. Wenn man bedenkt, dass der Aufwand für den Bau eines Endlagers noch nicht einmal im Ansatz klar ist und außerdem der Atommüll noch Jahrhunderte strahlen wird, dann muss man wohl damit rechnen, dass das Geld nicht ewig reichen wird. Irgendwann muss dann der Staat und damit der Steuerzahler für die Folgen des atomaren Energieabenteuers des 20. Jahrhunderts bezahlen müssen. Aber vorerst dürften die vorgesehenen Mittel reichen. Doch so vernünftig der Kompromissvorschlag der Kommission ist, die Atomkonzerne haben ihn in einer ersten Reaktion abgelehnt. Sie sehen sich überfordert und sind überhaupt der Ansicht, dass die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls eine operative Aufgabe des Staates ist. Das ist, gelinde gesagt, eine Frechheit. Die Konzerne haben jahrzehntelang prächtig an der Kernenergie verdient. Und nun wollen sie die Verantwortung von sich schieben. Das kann die Politik nicht zulassen. Sie wird sich hoffentlich durchsetzen. Lenken die Unternehmen nicht ein, drohen lange juristische Verfahren. Die sind aber auch nicht im Sinn der Konzerne. Außerdem hilft es ihnen, wenn sie mit der Zahlung der 23 Milliarden Euro aus der Haftung entlassen werden. Und dass die Börsenkurse von RWE und E.ON heute deutlich zulegten, ist auch ein Zeichen dafür, dass die Anleger den Finanzierungskompromiss positiv sehen. Es gibt also noch Hoffnung, dass die Konzerne einlenken. Aber angesichts der hohen Kosten wird einmal mehr klar, die friedliche Nutzung der Kernenergie war und ist ein Irrweg.
Ein Kommentar von Thorsten Huhn. Nun soll alles möglichst schnell gehen. Schon vom kommenden Monat an will die Bundesregierung den Käufern von Elektroautos einen Zuschuss zahlen. 4.000 Euro für reine E-Mobile, 3.000 für sogenannte Hybridmodelle. Darauf haben sich die zuständigen Fachminister Schäuble Finanzen, Gabriel Wirtschaft und Dobrindt Verkehr gestern Abend mit den Spitzen der deutschen Autobranche geeinigt. Die Eile hat gute Gründe. Die emissionsarmen Fahrzeuge setzen sich am Markt eher schleppend durch. Aus Berlin informiert Dagmar Pepping.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble galt nie als Fan einer Kaufprämie für Elektroautos. Wenn überhaupt, dann müssten sich die Autohersteller zur Hälfte an dem Fördertopf beteiligen. Mit dieser Forderung hat sich Schäuble beim Autogipfel im Kanzleramt durchgesetzt. Gesamtgröße des gemeinsamen Fördertopfes 1,2 Milliarden Euro. Für Interessenten gab der Finanzminister von der CDU diesen wichtigen Hinweis. Bei der Kaufprämie gelte das sogenannte Windhund-Prinzip.
Wenn die 2x600 Millionen erschöpft sind, sind sie erschöpft. Also wenn Sie davon Gebrauch machen wollen, kaufen Sie bald.
Schon ab Mai, nach einem Beschluss des Bundeskabinetts, könnte es losgehen. 4.000 Euro Zuschuss für reine Elektroautos, 3.000 Euro für sogenannte Plug-in-Hybridfahrzeuge, die auch einen ergänzenden Verbrennungsmotor besitzen. Die Kaufprämie wird allerdings nur für Elektrofahrzeuge bis zu einer maximalen Preisgrenze von 60.000 Euro gezahlt, betonte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Der Vizekanzler und SPD-Vorsitzende verteidigte die Kaufprämie gegen die Kritik, eine staatliche Subvention für die deutsche Automobilindustrie zu sein. Gabriel sprach stattdessen von aktiver Industriepolitik der Bundesregierung.
Also glauben, dass damit eine richtige Bewegung in Gang kommt, die Technologie weiterentwickeln wird, aber vor allen Dingen auch die Preise senken wird.
1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020. So lautete bisher das offizielle Ziel der Bundesregierung. Wirtschaftsminister Gabriel setzt sich mittlerweile weniger ehrgeizige Ziele bei der Elektromobilität in Deutschland.
Wir gehen davon aus, dass wir jetzt mit all dem, was auch ansonsten passiert, die Schwelle über 500.000 Fahrzeuge heben können, also auch noch weit entfernt von der 1 Million. Aber das wäre dann ungefähr das Zehnfache dessen, was wir derzeit auf den Straßen haben.
Nämlich gerade einmal rund 50.000 Fahrzeuge. Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Matthias Wissmann, lobte die Entscheidung auf dem Autogipfel. Deutschland müsse internationaler Leitanbieter werden, forderte der Cheflobbyist, übrigens ein ehemaliger Bundesverkehrsminister von der CDU.
Es geht nicht um eine dauerhafte Unterstützung der Elektromobilität, es geht um einen Startimpuls.
Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte die Kaufprämie dagegen als Stückwerk.
Es ist keine vertretbare Lösung, wenn die Allgemeinheit dafür bezahlt, was richtig wäre, wenn die Fahrer von überteuerten Spritschluckern entsprechend dafür zahlen würden. Wir brauchen dringend eine Reform der Kfz-Steuer, eine Ökologisierung der Kfz-Steuer.
Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nannte die Kaufprämie hochproblematisch.
Sie ist de facto unsozial, weil nur wenige in den Genuss dieser Förderung kommen werden.
Der Rat des linken Politikers Bartsch, die Autokonzerne sollten mehr in Innovationen gehen, weniger in Manipulation. Ein Seitenhieb auf die Abgasaffäre bei Dieselfahrzeugen.
Es ist 18.47 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Monatelang war nach ihm gefahndet worden. Mitte März nahm ihn die belgische Polizei in Brüssel fest. Salah Abdeslam, einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge von Paris im November vergangenen Jahres. Nach seiner Verhaftung das juristische Geplänkel, Auslieferung an Frankreich oder nicht. Heute nun wurde der 26-Jährige an die Behörden in Paris überstellt. Von dort berichtet Burkhard Birke.
Sein Gehirn sei wie ein leerer Aschenbecher. Salah Abdeslam besäße nicht die nötige Intelligenz. Aus den Worten von Sven Marie, dem belgischen Anwalt des mutmaßlichen Attentäters von Paris, lässt sich die Linie der Verteidigung ablesen. Sein Kollege, der seit der Auslieferung heute in Frankreich die Verteidigung des Staatsfeinds Nummer 1 übernimmt, stößt ins gleiche Horn. Franck Berton: Er wird aussagen. Unsere Aufgabe ist es, ihn dabei zu unterstützen, ihm zu helfen, ihn zu verteidigen. Er soll für das verurteilt werden, was er getan hat und nicht, wofür er steht, weil er der einzige Überlebende ist und womöglich für etwas verurteilt wird, was er nicht getan hat. Nicht Salah Abdeslam, sondern die anderen Mitglieder der Pariser Terrorzelle sollen die Schuld für die 130 Toten der Anschläge vom 13. November tragen. Franck Berton war jedoch sichtlich überrascht. Der Anwalt aus Lille hatte nicht so schnell mit der Auslieferung seines Mandanten gerechnet. In einer Blitzaktion ist Salah Abdeslam heute Morgen nach Paris gebracht worden. Die GIGN, Spezialeinheit der Gendarmerie, holte den Hauptverdächtigen der Pariser Anschläge per Hubschrauber in Belgien ab. Am Nachmittag wurde der einzige Überlebende der Terrorzelle dem Haftrichter vorgeführt. Sein neues Domizil heißt Fleury-Mérogis, das Hochsicherheitsgefängnis etwa 30 Kilometer südlich von Paris. Justizminister Jean-Jacques Urvois:
Il y sera placé en quartier d'isolement.
Er kommt in Isolierhaft und in die Obhut einer abgehärteten Spezialeinheit, die eigens für die Überwachung gefährlicher Häftlinge ausgebildet ist. Darüber hinaus haben wir schon zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um sein gesamtes Umfeld zu sichern.
Pour que son environnement soit sécurisé.
Es herrscht höchste Sicherheitsstufe, denn Salah Abdeslam war der wohl meistgesuchte Mann in Frankreich und Europa. Staatsanwaltschaft und Opfer versprechen sich jetzt vor allem Aufklärung über die Hintergründe und Drahtzieher der Pariser Attentate. Von einer wichtigen Etappe spricht Opferanwalt Georges Salin. Das ist sehr wichtig. Alle Opfer hoffen, die Wahrheit zu erfahren, erwarten, dass dieser Zeuge Aufschluss geben kann, wer was gemacht hat, wer die Befehle erteilt hat.
Qui a fait quoi et surtout qui a commandé quoi?
Nach dem Terror in Paris konnte der 26-jährige Franzose mit marokkanischen Wurzeln untertauchen. Mithilfe zweier Freunde aus Molenbeek, wo er geboren wurde und aufwuchs, gelang ihm noch in der Nacht zum 14. November die Flucht nach Belgien und das trotz einer Grenzkontrolle. Die Behörden hatten ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit den Attentaten in Verbindung gebracht. Mittlerweile gilt als sicher, dass er ein oder gar zwei Tatfahrzeuge sowie eine konspirative Wohnung in einem Vorort von Paris angemietet hat. Abdeslam war vermutlich der Chauffeur der Selbstmordattentäter am Stade de France. Sein Bruder Brahim sprengte sich am Café Voltaire in die Luft. Salah Abdeslam indes ist später auf Überwachungsvideos identifiziert worden. Einen Sprengstoffgürtel des bei den Anschlägen verwendeten Typs fand man in einer Abfalltonne im Süden von Paris. Beim Verhör in Belgien soll Abdeslam zu Protokoll gegeben haben, dass auch er sich in die Luft sprengen wollte.
Dass die türkische Regierung die Presse- und Meinungsfreiheit in ihrem Land in den vergangenen Jahren massiv beschnitten hat, ist keine Neuigkeit. Wie weit die Einschränkungen, ja Verfolgungen von Journalisten und anderen tatsächlich gehen, ist seit dem Fall Böhmermann allerdings ein deutschlandweit diskutiertes Thema, auch im Bundestag, der sich heute auf Antrag der Grünen mit der Situation in der Türkei befasste. Christoph Prössel hat die Debatte für uns verfolgt.
Sie haben Dialog mit Unterwerfung verwechselt, sagte die Abgeordnete der Linkspartei Sevim Dadelen in der Aktuellen Stunde im Bundestag. Sie kritisierte die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die aus ihrer Sicht zu wenig für verfolgte türkische Journalisten wie Can Dündar tue. Dündar ist Chefredakteur der regierungskritischen Tageszeitung Cumhuriyet.
Während in Ankara eine Mörderbande regiert, die Journalisten wie Can Dündar verfolgen lässt, weil sie Waffenlieferungen an islamistische Gotteskrieger in Syrien durch den türkischen Geheimdienst liefert und diese aufgedeckt haben, hält es die Bundeskanzlerin nicht einmal für nötig, auch nur zu erwägen, sich mit verfolgten Journalisten in der Türkei zu treffen.
Das sei ein Armutszeugnis, sagte Dadelen. Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, kritisierte, dass Merkel bei ihrem Besuch in der Türkei ein solches Treffen mit türkischen Journalisten noch nicht einmal erwogen habe. Sie zeigte sich empört, dass zahlreiche Korrespondenten aus Deutschland, den Niederlanden oder den USA keine Akkreditierung erhalten haben oder ihnen die Einreise verwehrt worden war.
Meine Damen und Herren, auf der Liste der Reporter ohne Grenzen zur Pressefreiheit steht die Türkei aktuell auf Platz 151 von 180, damit hinter Ländern wie Simbabwe, Bangladesch oder Äthiopien. Das kann uns nicht egal sein als Demokratinnen und Demokraten.
Göring-Eckardt nannte den türkischen Präsidenten einen absolutistischen Monarchen. Er sei schnell beleidigt. Sie belegte das mit der Zahl der Prozesse, die Erdogan führe, rund 2000. Andreas Nick, CDU, verteidigte die Politik der Bundesregierung. Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Justiz seien unverhandelbar.
Aber es gilt auch, wenn wir berechtigte Kritik üben und vor allem positiven Einfluss ausüben wollen, dann wird uns das aber umso eher gelingen, wenn wir das glaubwürdig aus einer Position als Freunde und Partner der Türkei tun.
Dietmar Bartsch von der Linkspartei ist das zu wenig. Er warf Bundeskanzlerin Merkel vor, sich nicht genug für Pressefreiheit eingesetzt zu haben.
Mich erinnert das Verhalten der Kanzlerin daran, was nämlich in der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes steht. Es wird dringend davon abgeraten, in der Öffentlichkeit politische Äußerungen gegen den türkischen Staat zu machen. Genau das hat Frau Merkel offensichtlich in sich völlig aufgenommen.
Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei warf Merkel vor, sich durch ihre Flüchtlingspolitik erpressbar gemacht zu haben.
Aus Berlin Christoph Prössel. Sie nannten sich ganz harmlos Old School Society, dahinter aber steckte eine rechtsradikale Terrorgruppe, die kurz vor ihren ersten Anschlägen stand, so die Anklage gegen die aktivsten Mitglieder des Vereins. Seit heute verhandelt das Oberlandesgericht München gegen drei Männer und eine Frau der Old School Society. Vom Prozessauftakt berichtet Thies Marsen.
Markus W. soll laut Anklage der Vizepräsident der Old School Society gewesen sein, die sich im Herbst 2014 übers Internet formierte und dann immer weiter radikalisierte. Ob sich Markus W. zu den Anschuldigungen gegen ihn äußern wird, sei noch nicht entschieden, sagt sein Verteidiger Reinhard Beer.
Heute hat er sich eben nur zu seinen persönlichen Verhältnissen eingelassen. Dadurch haben ja die Zuhörer dann und auch das Gericht einen gewissen Eindruck von ihm bekommen können. Und der Anklagevorwurf ist enorm. Ihm werden da sehr schwere Straftaten vorgeworfen. Und jetzt kommt es darauf an, ob man ihm das wird nachweisen können oder nicht.
Die vier Angeklagten zählten zur Führungsebene, zu einem selbsternannten Geheimrat. Laut Anklage debattierten sie in Internetchats konkret über Anschläge. Insbesondere Markus W. soll mehrfach darauf gedrängt haben, Asylbewerberheime ins Visier zu nehmen. Und mit seiner Freundin, der Mitangeklagten Denis G., soll er in Tschechien illegale Feuerwerkskörper besorgt haben. Diese sollten in potenziell tödliche Nagelbomben umgebaut werden, so der Vertreter der Bundesanwaltschaft Jörn Hauschild.
In einem Telefonat ist davon die Rede, dass die pyrotechnischen Sprengkörper zusammen mit Nägeln verwendet werden sollten in Form von Nagelbomben. Und diese Nägel haben wir in unmittelbarer Nähe zu den pyrotechnischen Sprengkörpern auch aufgefunden.
Die Ermittlungsbehörden waren der Old School Society allerdings schon früh auf der Spur. Der Verfassungsschutz war auf die Gruppe aufmerksam geworden und hatte Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft verständigt. Monatelang wurde observiert und dann zugegriffen, als die Gruppe sich im Mai vergangenen Jahres im sächsischen Borna zu einem Treffen verabredete, um dort offenbar auch einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim zu verüben. Besonders konspirativ gingen sie dabei allerdings nicht vor, sagt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen.
Dumme Terroristen in Teilen ja, wenn ich dran denke, dass sie dann aufgefordert hatten, zu einer tatsächlichen Verabredung zu kommen und gesagt haben, bitte kommt, aber seid nüchtern.
Auch sonst machten es die mutmaßlichen Rechtsterroristen den Ermittlungsbehörden leicht. Ihren Hass und ihre Gewaltfantasien stellten sie im Netz offen zur Schau. Sie formierten sich nach dem Vorbild von Rockerclubs, gaben sich also einen Vorstand samt Präsidenten, Schriftführerin und sogar einem Pressesprecher. Letzterer war Olaf O. aus Bochum, der heute ebenfalls zu seinem persönlichen Werdegang aussagte. Der 48-Jährige arbeitete bei Opel am Fließband, bis ihn ein Gehirntumor völlig aus der Bahn warf. Danach scheiterte seine Ehe, er lebte fast nur noch von Hartz IV und er schloss sich im Netz der Old School Society an. Olaf O. ist der einzige Angeklagte, der schon im Ermittlungsverfahren umfassend ausgesagt hat. Übernächste Woche geht der Prozess weiter. Dann sollen die beiden anderen Angeklagten befragt werden. Die 24-jährige Denis G. und der sogenannte Präsident der Old School Society, der 57-jährige Andreas H. aus Augsburg.
Zum Sport im Echo des Tages. Bei den Halbfinals in den europäischen Fußballpokalwettbewerben heißt das Motto wieder einmal: Nur einer kam durch. Von den 6 im vergangenen Sommer gestarteten Bundesliga-Clubs hat lediglich Bayern München die Vorschlussrunde in der Champions League erreicht und spielt heute Abend im Hinspiel bei Atletico Madrid. Einen Stimmungsbericht gibt Edgar Endres.
Den letzten Beweis haben gestern Abend Atleticos Fans geliefert, was auf die Bayern zukommt. Mehrere hundert empfingen mit Bengalos ihr Team am Mannschaftshotel. Erste Maßnahme des Trainers Diego Simeone. Er heizte die Fans auch noch an. Genauso läuft es im Estadio Vicente Calderón. Mätzchen, Einpeitschen an der Seitenlinie, mal ein Ball mehr auf dem Platz. All das will Bayerns Trainer Pep Guardiola ausblenden.
Wir müssen uns in diese Welt anpassen. Es gibt ein Schiri, ein englischer Schiri. Wenn es weiter am Ball auf dem Platz und so. Und wer das Spiel mit zwei Ball oder der Schiri der Fief und sagt, ruhig bleiben, einen Ball raus und ich spiele nur ein 1.
Kapitän Philipp Lahm befürchtet aber auch, dass Atletico durch die bittere Finalpleite vor 2 Jahren gegen Real Madrid noch mehr Biss bekommen hat.
Ich glaube, es setzt schon Energie frei, wenn man verloren hat. Es schmeißt die Mannschaft noch ein bisschen mehr zusammen, wenn man mal zusammen verloren hat auch. Deswegen, sie werden sehr, sehr viel Energie wieder reinsetzen. Und wir werden unsere Energie, die wir haben, dagegen setzen.
Hoffentlich kommt da mehr als in den Halbfinalspielen der letzten beiden Jahre. Da klappte offensiv bei Real Madrid und in Barcelona gar nichts. Die Pep-Elf spielte eher eingeschüchtert.
Deswegen ist unsere Aufgabe, auf jeden Fall ein Auswärtstor zu erzielen, weil es dann einfach größere Möglichkeiten gibt, zu Hause dann ins Finale einzuziehen.
Diese bitteren K.O.-Spiele haben auch Guardiola in München geprägt. Seine Mission zum Abschied ist klar. Der Henkelpott soll nochmals an die Säbener Straße. Dafür riskiert er eventuell auch das Comeback von Jerome Boateng in der Innenverteidigung nach seinem Muskelbündelriss.
Natürlich ist 3 Monate ist länger Zeit, aber er hat große Erfahrung, große Persönlichkeit. Wenn er ist fit, wenn er ist mental fit, ist er unbedingt, ja klar, einer der besten Verteidiger der Welt.
Ob nun mit Boateng oder ohne. Xabi Alonso, Bayerns Mittelfeldstratege, kennt die Stimmung und das alte Stadion am Fluss Manzanares ganz genau und ist auf alles vorbereitet.
Jetzt, wir sind bereit. Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Das Ziel ist sehr klar jetzt. Wir wollen die Finale erreichen.
Und mit diesem Stimmungsbericht aus Madrid von Edgar Endes endet das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.